Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück bei der Aktionär TV zu einer neuen Ausgabe des Money Train Podcast. Auch heute haben wir wieder einen sehr, sehr interessanten Gast für Sie vorbereitet, und zwar Herrn Gerd Kommer. Er ist Vermögensverwalter, er ist Bestseller-Autor und der ein oder andere nennt ihn auch den ETF-Papst aus München. Hallo Herr Kommer, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
Ich freue mich, hier sein zu können. Grüße Sie, Herr Kemper.
Ich grüße Sie auch. Herr Kommer, wir wollen mal so einen kleinen Marktüberblick machen. Wir wollen aber auch auf das Thema Altersvorsorge im Laufe des Gesprächs eingehen und natürlich auch auf die ETFs oder den besten ETF, den Sie gerade für ja, die aktuell beste Wahl halten. Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit dem kleinen Marktüberblick. Wir haben jetzt schon mal nach der großen Korrektur wieder einiges an Vertrauen in den gesamten Markt fast zurückbekommen. Die geopolitische Lage verbessert sich so langsam. Wir haben ja zumindest mal eine kurzfristige Einigung im Thema Zollstreit mit China. Ja, was glauben Sie? War es das jetzt komplett mit der Korrektur? Ich meine, wir haben ja jetzt dieses V in den Kursverläufen gesehen. War es das jetzt oder glauben Sie, da kommt vielleicht doch noch mal was in den nächsten Wochen auf uns, auf die Anleger zu?
Also ich könnte mir vorstellen, dass der US-Aktienmarkt und der Tech-Markt, also sozusagen ein regionales Teilsegment des globalen Aktienmarktes und ein sektorales Teilsegment des globalen Aktienmarktes, dass diese beiden Teilsegmente vielleicht noch nicht ganz aus den Problemzonen heraus sind, weil sie immer noch hoch bewertet sind. Na, sie sind im Grunde genommen, gab es eine kleine Korrektur oder mittlere Korrektur im Tech-Markt und im US-Markt. Die beiden Segmente überlappen sich ja deutlich. Aber wie Sie es gerade angedeutet haben, ist das ja in den letzten, in der kürzeren Vergangenheit schon wieder zum Teil aufgeholt worden. Und da besteht also immer noch das Thema hohe Bewertungen. Während außerhalb, also der globale Aktienmarkt außerhalb des Tech-Sektors und außerhalb der USA günstig oder normal bewertet ist, da bin ich also entspannt in der Hinsicht. Zusammengefasst, wer in seinem Portfolio US-Aktien und oder Tech-Aktien nicht sehr hoch gewichtet hat, der kann zumindest auf Portfolio-Ebene Sicht, also nicht in Bezug auf Einzelwerte, zu denen ich jetzt ja nichts sage, der kann da meines Erachtens relativ entspannt in die Zukunft schauen. Ich denke generell, dass sagen wir mal Politiker, auch der amerikanische Präsident, der mächtigste Mensch der Welt, wenn man so will, weniger Einfluss haben auf die Kapitalmärkte mittel- und langfristig, als viele von uns glauben.
Viele Anleger werden natürlich auch schon nachgekauft haben. Vielleicht sind sie auch schon voll investiert. Wer jetzt aktuell noch so ein bisschen Cash an der Seite hat, weil er gesagt hat, ich bin mir doch noch nicht sicher und ich warte doch noch ab. Wie sollte man Ihrer Meinung nach vorgehen? Ich meine, ich denke mal, auch viele große Fondsmanager, die sind schon investiert. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Voll investiert, sollte man vielleicht noch warten, immer mal generell so 5-10% Cash auf der Tasche haben, um eben bei Korrekturen nachzukaufen?
Also wir verfolgen ja in unserer Vermögensverwaltung einen Ansatz, der nicht taktisch motiviert ist, sondern man könnte sagen strategische Asset-Allokation. Das heißt also, der Kunde mit uns zusammen legt seine Asset-Allokation im Sinne von risikoarm auf der einen Seite und risikobehaftet, also das ist primär der Aktienteil des Portfolios, einmal fest oder zumindest einmal im Jahr fest und dann bleibt es auch und dann wird in dem Sinne sozusagen voll investiert, also voll in den Fixed-Income-Markt, in den Anleihenmarkt, was immer der prozentuale Anteil ist des Portfolios, und der Rest dann voll investiert in den Aktienmarkt. Also insofern haben wir keinen Beide-Tipp oder hin und her, aber davon mal abgesehen, wenn jemand eben aktiver unterwegs ist als wir, also taktisch opportunistisch rein und raus geht aus den Märkten, ja, dann würde ich halt in diesem Moment schon nochmal betonen wollen, ne, dass der Tech-Markt und der US-Markt aus meiner Sicht problematisch sind, weil sie immer noch hoch bewertet sind. Inzwischen müssten viele taktischen aktiven Anleger erkannt haben, dass künstliche Intelligenz als Renditebooster generell im Aktienmarkt und speziell im Tech-Sektor möglicherweise das nicht einlösen kann, was viele erwartet haben, weil künstliche Intelligenz einerseits eine unglaublich kapitalintensive Technologie ist, also die Googles dieser Welt, die in künstliche Intelligenz investieren wollen, weil sie Dienstleistungen auf diesem Gebiet anbieten möchten, die müssen unglaubliche Summen an Geld in die Hand nehmen, um da also vorne, technologisch gesehen, vorne mit dabei zu sein. Das ist keine billige Technologie. Und auf der anderen Seite, auf der Umsatzseite, Revenue-Seite, ist es so, dass, nehmen Sie mal ChatGPT als die führende KI-Software sozusagen oder App weltweit derzeit noch. Ein großer Teil davon ist kostenlos, ne, oder wird mit sehr, sehr geringen, niedrigen Abo-Gebühren letztlich verkauft. Also wo da der große Business Case sein soll, das erschließt sich mir im Moment noch nicht. Und deswegen, wie gesagt, aus meiner Sicht generell Entwarnung, aber nicht Entwarnung, was US-Aktien und Tech-Aktien anbelangt.
So, wir kommen zur nächsten Frage. Ja, und für die YouTube-Zuschauer, nein, wir haben es nicht einen anderen Tag. Wir mussten nur mal eben den Raum beim Herrn Kommer wechseln und leider auch die Audioqualität. Da hat es nämlich leichte technische Probleme gegeben. Aber weil wir natürlich heute am Freitag auch aktuell bleiben wollen, werden wir jetzt so fortführen. So, Herr Kommer, ich hatte Sie ja gerade noch mal zu Ihren einzelnen Sektoren gefragt. Was sagen Sie denn aktuell zum chinesischen Markt? Ich meine, die Chinesen sind sehr stark. Man hat ein stark prognostiziertes Wirtschaftswachstum. Ob man das auf der anderen Seite dann glauben möchte, ob man diese 5% in diesem Jahr wieder erreichen möchte, ist, glaube ich, oder steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Aber wir haben ja einige Aktien gesehen, die schon sehr stark gelaufen sind.
Ja, also der chinesische Aktienmarkt ist einer der nationalen Aktienmärkte, die sehr günstig bewertet sind. Und das gilt natürlich dann, ist ja das Ergebnis der günstigen Bewertung vieler Einzelwerte. Und ich denke auf jeden Fall, China ist ein attraktives Thema. Das China-Bashing, das noch bis vor einem Jahr oder sowas in Deutschland relativ verbreitet war, hat freundlicherweise aufgehört. Selbstverständlich ist China kein Rechtsstaat und keine Demokratie, aber wenn Sie den Maßstab Rechtsstaat und Demokratie anlegen wollten in ihre Investment-Policy, dann können Sie wahrscheinlich in zwei Drittel der 195 Staaten der Welt nicht investieren. Und die Frage, die sich dann stellen würde, wäre auch, ist damit der Bevölkerung in diesen Ländern gedient, wäre ihnen damit gedient, wenn man sein Geld sozusagen aus den Märkten in diesen Ländern weghalten oder zurückhalten wollte. Also ich denke, China ist ein attraktiver Markt, günstig bewertet. Und wenn jetzt diese Zollkriegsthematik sich tatsächlich so, wie es andeutet, nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde vor wenigen Wochen noch, dann kann das eine interessante Perspektive werden.
Ja, Thema Emerging Markets ist bestimmt auch interessant. Das frage ich auch eigentlich fast all unsere Gäste, weil ich das Thema persönlich interessant finde, und zwar Indien. Ja, wir haben es gesehen, jetzt natürlich der große Konflikt Pakistan gegen Indien. Da hatte der Aktienmarkt natürlich auch schon mal so einen kleinen Hit genommen. 3-4% an einem Tag ging es da runter. Wie sehen Sie denn da die Wachstumsperspektive? Ich meine, gerade zum Thema Infrastruktur wird doch da in den nächsten Jahren, aber auch Jahrzehnten eine Menge möglich sein.
Wird es ohne Zweifel sein. Also makroökonomisch und strukturell sind Märkte wie Indien im Besonderen natürlich gut aufgestellt. Also die ganzen Probleme, die die westlichen Volkswirtschaften plagen, Demografie, hohe Staatsverschuldung, anämisches Wachstum, das gibt es ja da im Wesentlichen nicht. Aber es gibt natürlich auch andere Probleme. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass der indische Aktienmarkt insgesamt hoch bewertet ist. Jedenfalls für ein Schwellenland, und dass die positiven Aussichten so ein bisschen Rotation weg von China, also in Bezug auf Weltwirtschaft hin nach Indien, dass davon wahrscheinlich schon ein großer Teil eingepreist ist. Und ich wäre also vorsichtig damit, jetzt quasi zu viel Gewicht zu legen im Portfolio auf indische Aktien, selektiv, das muss jeder aktive Anleger natürlich individuell in Bezug auf die einzelnen Papiere aussortieren. Aber die Bewertung jedenfalls in vielen indischen Werten und im indischen Markt insgesamt ist relativ hoch. Und das mahnt zur Vorsicht.
Ja, wir werden vielleicht auch noch natürlich gleich zum Thema ETF kommen und da auch zum Teil oder wie hoch der Anteil aus Indien oder von Indien sein sollte. Vorher würde ich vielleicht noch einmal weiterhin über grundsätzlich die Handelskonflikte sprechen. Thema Donald Trump, ich meine, wir haben uns ja jetzt wieder so ein bisschen entspannt. Das Vertrauen der Anleger ist zurück. Ich sag mal, beim Fear and Greed Index fallen wir ja schon fast wieder jetzt in Greed, also in Gier zurück. Glauben Sie, dass Trump diesbezüglich auch, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht unberechenbar, aber kann man, glaube ich, schon so nennen, aber dass er auch diese unvorhersehbaren Taten, wie zum Beispiel jetzt die hohen Zölle, dass sowas auch in Zukunft auf uns zukommen wird?
Also er ist sicherlich in der Hinsicht eine andere Kategorie als jetzt ein Joe Biden oder der Standard westliche Staatschef. Aber ich bin relativ sicher, dass erstmal mittel- und langfristig sich viele von diesen Kapriolen weit weniger auf den Aktienmarkt auswirken werden, als viele von uns glauben und auch insbesondere als uns die deutschen Medien oder westlichen Medien weismachen wollen, die alles gerne in der Hinsicht übertreiben und überdramatisieren, weil es ihnen halt Auflage bringt. Der Kapitalmarkt ist sozusagen so, also eine Eigengesetzlichkeit und ist so mächtig, dass auch einzelne Personen, selbst der amerikanische Präsident, da viel weniger Einfluss haben auf die Fundamentals, als viele von uns glauben oder als es unserem Bauchgefühl entspricht. Insbesondere in der kurzen Sicht gibt es natürlich Rumpler, aber längerfristig eben eher selten. Und ich glaube, Trump hat gesehen, die Ankündigung der Zölle vor irgendwie anderthalb Monaten oder zwei Monaten, da folgte die Strafe auf den Fuß. Mit anderen Worten, der amerikanische Aktienmarkt ging drastisch runter. Ich erinnere daran, dass 65% aller amerikanischen Haushalte Aktien besetzt haben in ihrer Altersvorsorge. Das sind die berühmten 401k BAV, also betriebliche Altersvorsorge-Depots und auch private Depots, steuerbegünstigte Depots. Da hat also zwei Drittel der amerikanischen Haushalte sofort quasi ordentlich Schmerzen gekriegt, weil ihre Depotwerte runtergegangen sind. Dann sind die amerikanischen Zinsen Langfristzinsen um einen halben Prozentpunkt gestiegen. Das hat unter sonst gleichen Umständen den amerikanischen Steuerzahler 150 Milliarden Dollar im Jahr zusätzliche Steuer- oder Zinslast gekostet. Das hat Donald Trump überhaupt nicht gefallen. Und da kann man halt einfach sehen, dass Donald Trump vorsichtig sein muss. Und ich glaube, das ist diese Reaktion am Kapitalmarkt, die auch im Übrigen in den Immobilienmarkt natürlich schädlich eingewirkt hätten oder haben. Das betrifft auch wieder viele amerikanische Häuslebauer, dass Trump gesehen hat, okay, ja, ich muss hier vorsichtig sein, wenn ich meine Popularitätsratings und meine Wiederwahlchancen, Wiederwahl in Anführungszeichen, eigentlich kann er nicht wiedergewählt werden, wenn ich das schützen möchte. Und dementsprechend denke ich, dass das alles sich vielleicht nicht in Wohlgefallen, aber jedenfalls nicht so dramatisch auswirken wird. Zwischenzeitlich wird natürlich der Donald Trump immer mal wieder, sagen wir mal, so Dealmaker-mäßig, wie es halt seiner Persönlichkeit entspricht, so, sagen wir mal, krasse Statements abliefern. Ich glaube, das ist einfach sein Politikstil. Dann auch gerne hinterher sowas wieder zurücknehmen. Ne? Das ist halt einfach Negotiation, Verhandlung. Und ich glaube, die Medien im Westen und wir im Speziellen, im Privatanleger im deutschsprachigen Raum, die sollten sich halt quasi nicht zu sehr davon verwirren lassen, wenn da halt jetzt das Hintergrundgeräusch ein bisschen lauter ist als sonst.
Ja, wir bleiben mal bei der Politik und zwar ja am besten in Deutschland. Und zwar Friedrich Merz hat ja jetzt seinen neuen Fahrplan für Deutschland vorgestellt. Mit einer großen Rede im Bundestag hat er ja einige wichtige Punkte angesprochen, die seine neue Bundesregierung jetzt in der nächsten Zeit angehen möchte. Man will eine ganze Menge bauen. Da hat man natürlich auch die Wohnungsbauaktien, die Immobilienaktien in Deutschland im Hintergrund. Ansonsten natürlich auch unbegrenzte Ausgaben für das Thema Rüstung. Die Werte gehen aktuell natürlich auch durch die Decke. Der ganze Sektor ist natürlich sehr stark unterwegs. Aber wir hatten ja auch jetzt wieder für 2025 ein nur sehr geringes Wirtschaftswachstum von rund 0,1%, was durch die Experten prognostiziert wurden. Wir haben aber den DAX wieder einmal heute auch schon auf einem neuen Allzeithoch gesehen. Also deutsche Aktien zum Teil natürlich hoch bewertet. Wir haben jetzt den neuen Fahrplan für Deutschland, für die einzelnen Sektoren gesehen. Und Geld ist ja jetzt durch die Sonderschulden oder durch das Sondervermögen, je nachdem, wie man es nennen möchte, ist ja jetzt auch fast zur Genüge da. Deutsche Aktien, deutsche Sektoren aktuell auch interessant?
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte in Bezug auf die Bewertung ein klein bisschen widersprechen. Deutschland war bis Ende 2024 ein spottbilliger Aktienmarkt. Das war eigentlich der Hauptgrund meines Erachtens, der strukturelle Hauptgrund für den guten Run in den letzten vier Monaten. Also irgendwann mal, also wenn ein Markt, ob das der Goldmarkt ist oder der neuseeländische Aktienmarkt oder der kanadische Anleihenmarkt, wirklich über Jahre, Jahre, Jahre hinweg immer noch billiger wird, bewertungsmäßig nicht absolut, also absolut, wenn die Kurse sich seitwärts bewegen, aber die Gewinne ein bisschen steigen, dann wird so ein Markt immer billiger. Und das war der Fall über gut 15 Jahre hinweg nach 2009 für Deutschland. Und irgendwann mal merkt der Markt, dass vielleicht waren die sozusagen die Kapriolen in den USA und die Abwendung ein bisschen vom Tech-Markt, US-Tech-Markt und US-Markt im Allgemeinen der Auslöser und dann natürlich die Aufhebung der Schuldenbremse, die Sie angesprochen haben, und der Regierungswechsel in Deutschland, das hat auch alles geholfen. Aber fundamental, das will ich einfach betonen, war Deutschland vor ein paar Monaten ein absolut mega spottbilliger Aktienmarkt. Und das ist eigentlich der Grund für den guten Run, den wir in den letzten paar Monaten gehabt haben. Jetzt bewegen wir uns langsam in Richtung normalere Bewertungen. Aber von teuer kann man noch nicht sprechen oder überbewertet. Ich bitte auch sich daran zu erinnern, dass ein Allzeithoch ist keine Bewertungskennzahl, ne? Im Jahr 2024, ich habe mal vorhin geschaut, vor unserem Gespräch, hatte der MSCI World, ich glaube, 75 Allzeithochs. Also es gibt 250 Trading-Tage im Jahr und an 75 oder so weiter in der Größenordnung. Letztes Jahr stand der MSCI World auf einem neuen Rekordhoch, ne? Und deswegen, also würde ich bei Allzeithochs als Signal fürs Investieren, da bin ich sehr vorsichtig.
Ja, wie sieht denn grundsätzlich Ihre langfristige Perspektive aus? Ich würde vielleicht einmal sagen, dass wir das Ganze aufteilen, je nachdem, wie Sie möchten, ja, bis Ende 2025, also kurz- bis mittelfristige Perspektive. Aber wie sehen Sie auch grundsätzlich den Aktienmarkt in den nächsten 4 bis 5 Jahren? Gerade auch, wenn wir jetzt, sage ich mal, so langsam vielleicht in das Thema Altersvorsorge, ETFs gehen.
Also wir werden in den nächsten, sagen wir mal, jetzt 5 bis 10 Jahren, mittel- und langfristig betrachtet, nicht mehr die gleich hohen Durchschnittsrenditen haben wie in den letzten 15 Jahren. Und ich nenne das jetzt einfach die letzten 15 Jahre, weil das quasi so das kollektive Mindset der Anleger-Community in Deutschland ist. Also viele Anleger werden so jung sein, dass sie im Grunde genommen, sagen wir mal, zu 8, zu 7, zu 6, also die Zeit vor der großen Finanzkrise oder in der Finanzkrise gar nicht mehr miterlebt haben, aktiv als Privatanleger oder erwachsene Privatanleger. So, und wir sind in den letzten 15 Jahren durch die Renditen des globalen Aktienmarktes im Grunde genommen verwöhnt gewesen und haben da irgendwie so 10%, 11%, 12% nominal im Schnitt gehabt, je nachdem, wann man eingestiegen ist. Das wird es in den nächsten, also es ist unwahrscheinlich, dass das von jetzt abgerechnet in den nächsten 5 oder 10 Jahren die Durchschnittsrenditen sein werden. Wir müssen uns also mit etwas moderateren Größenordnungen zufrieden geben, aber trotzdem wird der Aktienmarkt immer noch die attraktivste etablierte Anlageklasse sein, also rentabler auf jeden Fall als der Anleihenmarkt, rentabler auf jeden Fall als verzinsliche Bankguthaben und Immobilien in Deutschland haben ihre eigene ganz große Problematik, ne? Der Mietmarkt ist total überreguliert, der deutsche Immobilienmarkt insgesamt, die Bauregularien, da bräuchten wir mal einen Befreiungsschlag, sozusagen Abbau Bürokratie, Abbau sinnlose Regulierungen, günstiger Bau. Ne? Deutschland hat die höchsten Baukosten pro Quadratmeter wahrscheinlich der Welt, denke ich. Ich habe es mal mit Holland verglichen, das ist ein Land, was man sicherlich gut benchmarken kann gegen Deutschland. Da wird um 30% günstiger gebaut und so weiter. So, also Aktien werden weiterhin the name of the game sein, aber nicht mehr so positiv im Schnitt wie in den letzten, sagen wir, 1,5 Jahrzehnten. Eben im Speziellen, das hatten wir ja vorhin schon, würde ich vorsichtig sein bei Tech-Aktien und bei US-Aktien, also nicht im Sinne von Ablehnung dieser Werte, aber sein Portfolio schwerpunktmäßig in diesen beiden Segmenten zu konzentrieren, das könnte eventuell unschöne Ergebnisse produzieren. Und generell muss man halt genau hinschauen.
Ja, Sie sind schon leicht in das Thema Immobilien gegangen. Klar, Altersvorsorge, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber Sie haben gesagt, am Ende des Tages, ja, werden Aktien oder wird der Aktienmarkt immer die Nase vorn haben. Es ist ja auch ein bisschen einfacher, muss man ganz klar sagen. Was würden Sie denn, ich sag mal jetzt, dem Otto-Normalverbraucher oder dem ganz normalen Anleger empfehlen an einem ETF, der jetzt, sage ich mal, sagt, ich möchte mich eigentlich so gar nicht so stark darum kümmern, dass ich mich jetzt jeden Tag um mein Portfolio um Einzelwerte kümmern müsste? Also wie würde Ihre ETF-Diversifizierung aktuell dort aussehen?
Ein normaler Privathaushalt, der in der Vermögensaufbauphase ist, und das muss ich so ein bisschen betonen, also Vermögensaufbau ist ganz banal gesagt die Zeit des Lebens, in der man berufstätig ist und noch seine Berufstätigkeit eben nicht beendet hat. Danach, ab Beendigung der Berufstätigkeit, würde ich mal sagen, das kann man die Vermögensnutzungsphase nennen. Ob man dann das ganze Vermögen quasi bis zum Lebensende aufbraucht oder einen Teil davon aufbraucht oder es quasi für die nächste Generation einfach nur bewahrt, das sei mal dahingestellt, das ist einzelfallabhängig. Aber solange man seinen Lebensunterhalt aus dem Cashflow von Berufstätigkeit, also Lohn und Gehalt oder auch bei Freiberuflern Honorareinkünfte oder bei Unternehmern Lohn und Gehalt plus Ausschüttung und so weiter, beschäftigt ist man eben, bestreitet ist man eben, in der Vermögensaufbauphase, so wie ich das definiere. Und in dieser Zeit sollte meines Erachtens das Basisinvestment eines normalen Haushaltes, der jetzt nicht 4 Stunden am Tag im Internet rumsurfen möchte und Stockpicking und Fundamentalanalyse betreiben möchte, sollte ein breit diversifizierter globaler Aktien-ETF sein, der 60, 70, 80% des liquiden Vermögens ausmachen kann, wenn man sich das zutraut, also wenn man sozusagen die Volatilität, die der Aktienmarkt nun mal hat, auch ein breit diversifiziertes ETF-Investment in den Aktienmarkt, kann ja auch mal um 50% runtergehen, wenn man das mental quasi verarbeiten kann und nicht gleich Panikattacken kriegt und schlecht schlafen kann und Ärger mit dem Ehepartner, dann sollte das Basisinvestment sein. Und daneben kann man natürlich noch andere Sachen machen, zu denen man starke Meinungen hat, ob das jetzt Krypto ist oder die Tesla-Aktie oder sonst irgendwas.
Ja, das für, ich sag mal, den normalen Anleger. Was sagen wir, wenn wir jetzt schon ein bisschen professioneller unterwegs sind, vielleicht schon ein bisschen mehr Zeit haben? Ich für meinen Teil ist jetzt vielleicht im Gespräch mit Ihnen ein schlechtes Beispiel, weil Sie ja schon vorher gesagt haben, Tech-Aktien sind vielleicht schon ein bisschen heiß gelaufen. Ich zum Beispiel fände einen ETF auf den Nasdaq 100 zum Beispiel auch interessant. Den gibt es ja auch, ich sag mal, zweifach oder dreifach gehebelt sogar für spekulativere Anleger oder für risikoreichere Anleger. Ist sowas auch sinnvoll oder sagen Sie, dann sollte man sich doch die einzelnen Werte schon dann aus dem Nasdaq 100 als Beispiel rauspicken?
Also, ich persönlich bin kein großer Fan des Nasdaq, weil er weder ein Tech-Index ist, er ist kein Branchenindex, kein nationaler Index. Ja, was ist er eigentlich? Es ist irgendwie so eine Marketingkreatur, die in den 80er Jahren von der Nasdaq-Börse geschaffen wurde und meines Erachtens zufälligerweise, weil er eben relativ techlastig ist, 60% etwa sind Tech-Werte. Aber im Nasdaq-Index sind auch Gastronomie und Hotellerie drin und Pharma und Consumer Goods und weiß der Kuckuck was. Also wenn Tech, dann gibt es bessere Indizes, einfach die dann auch das Wort Technology oder Information Technology im Namen tragen, entweder amerikanische oder globale. So würde ich es machen, wie auch im Übrigen den Nasdaq 100 in den letzten 5 Jahren oder 10 Jahren alle ausnahmslos outperformed haben, also echte Tech-Indizes.
Haben Sie dann Favoriten, wenn Sie es schon speziell ansprechen?
Ich würde da dann so ein MSCI World Information Technology, also ganz banal, oder MSCI USA Information Technology oder S&P Information Technology, also da gibt es viele, die auch, das muss man dazu sagen, sehr, sehr ähnlich sind. Also die werden da. Das sind echte, reine Tech-Indizes, nicht wieder Nasdaq. Wenn Tech gut läuft, dann werden diese Indizes den Nasdaq 100 links, rechts, oben, unten outperformen. Ne? Also wenn Tech, dann würde ich das so machen. Ich bin kein großer Fan, das wird jetzt nicht überraschen, von Einzelwerten, weil ich einfach denke, es gibt bessere Methoden, sozusagen. Einerseits, wenn ich einen rasanten Reifen fahren möchte, ne, dann würde ich anfangen, zu ein bisschen zu leveragen. Also das heißt, vielleicht 20%, also ich würde zu 100% in Aktien gehen und dann nochmal eventuell 20% Fremdkapital einsetzen. Das könnten Sie über einen Wertpapierkredit machen oder Sie können ja auch Ihre Immobilie beleihen oder sowas. Das wäre mein Ansatz, wenn ich mit der 100% Marktrendite quasi nicht, wenn das nicht ausreichend für mich ist, ne? Selbstverständlich hat das Implikationen, was Risiko anbelangt, und über die muss ich dann die Person im Klaren sein. Rein theoretisch könnte man das auch über geleveragte ETFs darstellen. Sie hatten das ja auch teilweise schon kurz angewöhnt, angedeutet, aber nur in moderaten Dosen, bitteschön, im Portfolio, weil wenn irgendwelche schweren Krisen kommen, dann haut's Ihnen das um die Ohren, wenn Sie Leverage im Portfolio haben. Und dann gibt es noch Factor Investing, also Smart Beta Investing. Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft, die ich seit über 20 Jahren verfolge und durch auch mein Geld größtenteils, was den Aktienmarkt anbelangt, investiert. Wir haben unseren eigenen ETF, der ein Factor Investing ETF ist, Multifactor Investing ETF ist. Die Sinn und Zweck solcher Geschichten sind auch die Renditeerwartung etwas über die Anlageklasse Aktien hinaus noch zu erhöhen. So würde ich vorgehen. Aber viele Wege führen nach Rom und mit Einzelaktien kann man natürlich auch viel Spaß haben.
Das kann ich natürlich nur bestätigen. Wir besprechen Sie ja natürlich auch jeden Tag. Herr Kommer, ich sage schon mal vielen, vielen Dank für Ihre ja sehr ausführlichen, tollen Antworten. Ich denke mal, unsere Zuhörer, Zuschauer konnten heute einiges wieder mitnehmen zum Schluss. Vielleicht noch einmal ja ein paar warme Worte für unsere Zuschauer, Zuhörer. Was wünschen Sie oder was wäre Ihre größte Empfehlung jetzt für die nächste Zeit für unsere Zuhörer?
Ich wünsche mir, dass Deutschland dahin kommt, wo die USA schon sind, nämlich 65% aller Haushalte in den USA haben Aktienbesitz. In Deutschland sind wir je nach Quelle bei maximal 15%. Da haben wir also noch sehr, sehr viel Aufholbedarf im Interesse letztlich der Altersvorsorge der Bevölkerung und auch der Bekämpfung der Altersarmut. Ich wünsche mir sehnlichst, dass die neue deutsche Bundesregierung den Kapitalmarkt im Allgemeinen, den Aktienmarkt im Speziellen, endlich so, wie das auch in anderen Ländern der Fall ist. Ich habe selber 3 Jahre in den USA gelebt und 17 Jahre überwiegend im angelsächsischen Ausland. So wie das in anderen Ländern längst der Fall ist, teilweise seit Jahrzehnten der Fall ist, erkennt, dass der Kapitalmarkt und der Aktienmarkt im Speziellen der Schlüssel sind, um Altersarmut in einem Land zu bekämpfen, Rentenlücken zu schließen und so weiter. Und soweit die Bundesregierung, der Staat da nicht mehr tut als in der Vergangenheit, muss jeder Einzelne von uns aktiv werden. Und das ist jetzt ein Appell an alle, die heute zuhören oder zuschauen. Beschäftigen Sie sich mit dem Kapitalmarkt und investieren Sie in der Art und Weise, wie Sie es auf der Basis des Wissens, das Sie im Zeitablauf erwerben, so richtig halten, breit gestreut, möglichst auf Buy-and-Hold-Basis, langfristig orientiert in den Aktien- und Kapitalmarkt. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, um vermögend zu werden. Und wie es ein von mir geschätzter amerikanischer Finanzexperte William Bernstein mal gesagt hat, nicht arm zu sterben.
Nicht arm zu sterben. Herr Kommer, das waren wichtige Worte nochmal zum Schluss. Ich sage vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute.
Gerne.
Liebe Zuschauer, wir hoffen natürlich, dass es Ihnen gefallen hat. Schalten Sie auch gerne nächsten Freitag wieder ein zu einer neuen Ausgabe des Money Train Podcasts. Ansonsten natürlich jeden Tag auf YouTube bei der Aktionär TV. Machen Sie es gut. Vielen Dank.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.